Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Katholische Bischöfe und Laien versuchen, einen Weg für die Zukunft zu finden. Sie hatten ein gemeinsames Treffen beim Synodalen Weg in Frankfurt am Main, dazu gleich mehr. Wir besuchen in Santa Barbara in den USA die jüdische Nachrichtenaktivistin Olivia Seltzer. Die will junge Menschen für Nachrichten interessieren und ist beim Thema Antisemitismus besonders wachsam. Und wir treffen in Nigeria Menschen, die unbedingt Juden sein wollen, Angehörige des Stammes der Igbo. Die haben eine komplizierte Erklärung, wie sie mit den Mainstream-Juden verwandt sein sollen. In Frankfurt am Main haben katholische Bischöfe und Laien miteinander geredet, beim sogenannten Synodalen Weg. Synode darf das Treffen nicht heißen, denn gesetzgebende Synoden sind in der katholischen Kirche den Bischöfen vorbehalten. Beim Synodalen Weg geht es darum, gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Auslöser war der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat das Treffen in Frankfurt am Main beobachtet. Guten Morgen, Herr Bauer-Ochse.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Bayroth.
Herr Bauer-Ochse, es handelt sich um die erste von 4 Versammlungen. Da kann man noch nicht wirklich Ergebnisse erwarten. Dennoch stand am Ende dieses ersten Treffens denn irgendetwas Greifbares?
Ja, Sie haben recht. Also inhaltliche Beschlüsse zu den großen Reformthemen, die gab es nicht. Es sind ja 4 Themenfelder aufgerufen im Rahmen dieses synodalen Weges. Da ist einerseits die Machtfrage, dann die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche, die Situation von Priestern und die Diskussion um den Zölibat und schließlich die Sexualmoral. Da wurden zunächst einmal nur die Ergebnisse von Vorarbeiten vorgestellt und diskutiert. Aber da liegt jetzt im Grunde eine grobe Problemskizze auf dem Tisch. Da ist allerdings tatsächlich eine Menge zusammengekommen. Das ist vielleicht auch schon mal das erste und wichtigste Ergebnis, dass es tatsächlich eine sehr offene Diskussion war, dass die Probleme vor allem von den Laien sehr ungeschminkt und zum Teil auch in drastischen Worten angesprochen wurden. Da war von einer Kultur der Angst die Rede in der katholischen Kirche. Da wurde die Situation von überforderten und ausgebrannten Priestern geschildert. Im Blick etwa auf den Missbrauch, Sie haben es angesprochen, das ist ja im Grunde der Anlass für diesen ganzen synodalen Weg und seine Ursachen. Da war die Rede von einer eitrigen Wunde, die stinkt und die man richtig pathologisch anschauen müsste. Da könnte ich jetzt noch vieles mehr nennen, wo wirklich ja die Dinge ungeschminkt angesprochen wurden. Beschlossen wurde eine Geschäftsordnung und in solchen Ordnungen werden ja immer auch Machtfragen geklärt. Da gab es Gerangel um Macht und Einfluss, das war spürbar und auch, glaube ich, wichtig für diese erste Runde, weil bemerkenswert war, dass ein Vorstoß von vor allem konservativen Bischöfen für so eine Sperrminorität in inhaltlichen Fragen, die wurde abgelehnt. Und die Frauen, die haben sich eine durchaus besondere Position erstritten. Laut der Satzung dürfen ja Beschlüsse nicht gegen die Bischöfe gefasst werden. Die Versammlung muss mit 2/3 Mehrheit entscheiden und dann muss aber immer auch eine 2/3 Mehrheit der Bischöfe mit dabei sein. Und jetzt kann auf Antrag auch immer eine eigene Mehrheit der Frauen festgestellt werden. Überhaupt die Rolle der Frauen, die ist sehr deutlich geworden, wie dynamisch sie Veränderungen wollen. Innerhalb der Versammlung, aber auch von außen. Es gab ja Demonstrationen von Maria 2.0, der Fraueninitiative. Also da ist das Zeichen auch sehr deutlich geworden. Frauen wollen die Zukunft dieser Kirche gestalten.
Also Ergebnisse noch nicht wirklich, aber man hat schon mal offen gesprochen, was bei diesem Prozess schon auch eine Nachricht ist. Dass Bischöfe und Laien gemeinsam versuchen, ein Ergebnis zu erzielen, ist ja auch relativ neu in der katholischen Kirche. Es gibt ein klares Hierarchiegefälle zwischen Hirten und Schafen. Haben die denn auf Augenhöhe gesprochen?
Ja, das ist, glaube ich, für viele, die bei dieser Versammlung da waren, etwas sehr Überraschendes, etwas Neues und ganz Wichtiges gewesen. Dieses Wort, man will sich auf Augenhöhe begegnen, das ist ja im Vorfeld sehr oft beschworen worden. Und die Verantwortlichen haben, ja, Macht ist immer auch eine Frage der Inszenierung, das weiß besonders die katholische Kirche. Und insofern hat man auch versucht, diese hierarchiefreie Situation zu inszenieren. Das begann schon beim Eröffnungsgottesdienst, wo alle 230 Teilnehmer gleich und gemeinsam gemeinsam eingezogen sind in den Frankfurter Dom und eben Bischöfe und Priester und Laien und ehrenamtlich Engagierte, alle saßen gleich quasi im Wintermantel als Kirchenvolk in den Bänken des Doms. Das ging dann weiter in den Verhandlungen, die Sitzordnung, da saßen alle in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, der Bischof saß auch mal neben der ehrenamtlich engagierten Abiturienten, die Professorin neben dem Caritas-Mitarbeiter. Das hat den Laden richtig aufgemischt, das war zu spüren. Es gab gleiches Rederecht, jeder musste ein Kärtchen schreiben, das nach vorne bringen, die gleiche Zeit. Das ist sehr deutlich geworden. Hier ist gerade was diese Gesprächskultur angeht, etwas ganz Neues inszeniert worden.
Und es waren wahnsinnig viele Journalisten anwesend, über 145. Das heißt, auf zwei Teilnehmer kommt mehr als ein Journalist. Wie kann man dieses breite Interesse erklären?
Ja, es ist ein großes Interesse, weil natürlich die Themen, die Reformthemen, liegen ja seit Jahrzehnten auf dem Tisch und sind so breit und so oft diskutiert worden, dass natürlich viele sagen, was passiert da ja tatsächlich? Und dann der Hintergrund des Missbrauchsskandals hat natürlich viele Interessen geweckt. Es gab ja nicht nur die Journalisten, sondern im Vorfeld konnten auch einzelne Kirchenmitglieder, wer auch immer Lust hatte, konnte übers Internet schon mal Stellung nehmen zu diesen Fragen, die da diskutiert werden sollen. Das haben immerhin 6.000 Menschen genutzt, haben sich per Internet zu Wort gemeldet. Diese Reaktionen wurden auch in dieses Plenum mit eingebracht. Auch da ist nochmal sehr deutlich geworden, wo es schmerzt in der katholischen Kirche, wo der Reformdruck sitzt.
Wir haben auch gehört, dass mit der Augenhöhe gefällt nicht allen. Es gab eine Kontroverse darüber, ob das Wort protestantisch ein Schimpfwort ist.
Ja, tatsächlich. Vor allem der Kölner Kardinal, Erzbischof Wölki, hat schon vor Ende der Versammlung deutlich Kritik geübt. Er war ja von vornherein eigentlich ein Gegner dieses Prozesses und hat dann gesagt, seine schlimmsten Befürchtungen seien wahr geworden. Ihm missfällt tatsächlich dieser hierarchiefreie Raum. Ihm hat das gar nicht gefallen, dass er als Bischof da neben den Ehrenamtlichen einfach gleich in die Kirche einziehen musste und hat dann auch gesagt, das hat gar nichts damit zu tun, was katholische Kirche ist und sein will. Da merkt man tatsächlich in dem konservativen Spektrum, gibt es einen fundamentalen Unterschied in der Frage, was Kirche ist und wie sie sich auf diesem synodalen Weg präsentieren will. Das ist ein Thema, das wird sicher die Debatte noch verfolgen. Aber es ist auch deutlich geworden, das ist eine Gruppe von etwa 10%. 80-90% der Teilnehmer wollen etwas verändern in dieser Kirche.
Letzte Frage, bitte um ganz kurze Antwort. Was ist jetzt der nächste Schritt?
Jetzt sind Arbeitsgruppen eingesetzt worden zu diesen vier Themenfeldern. Die werden nun arbeiten, werden sicher eine Bestandsaufnahme machen, werden Texte vorbereiten. Die sollen am Ende auch Beschlüsse vorbereiten. Im Herbst, Anfang September, wird dann die Vollversammlung, also alle 230 Teilnehmer, zu ihrer zweiten Runde zusammenkommen. Und dann im kommenden Jahr noch einmal zweimal, also nach zwei Jahren, sollen dann eigentlich die konkreten Ergebnisse wirklich beschlossen und in den Bistümern umgesetzt werden.
Die Bischöfe und die Laien, 230 Frauen und Männer haben in Frankfurt getagt beim synodalen Weg. Lothar Bauer-Ochse hat das Treffen beobachtet. Herr Bauer-Ochse, vielen Dank. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, also der Wahlkampf, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, er war ein Startschuss und ein Weckruf für Olivia Seltzer. Sie merkte, dass sie sich für Politik interessieren musste, als Jüdin und als Jugendliche. Denn schon im Wahlkampf wurden antisemitische Töne laut. Seitdem steht sie jeden Morgen um 5 auf und dann schreibt sie einen Newsletter für Jugendliche und übersetzt Nachrichten so, dass sie für Jugendliche verständlich sind. Die Botschaft: Politik ist wichtig. Art Peltner hat die junge Frau getroffen.
Now we turn to climate change. UK scientists are saying the bushfires in Australia are a warning of
breaking
what may
news.
Be to come around the world.
In a major escalation in tensions between the US and Iran.
So tomorrow with the fake news, here's your headline.
I actually wake up at 5 a.m. every day.
Ich wache jeden Tag um 5 Uhr auf, lese die Nachrichten von ganz verschiedenen Medien und schreibe sie dann so um, dass junge Leute dazu einen Bezug haben. Olivia Selzer ist 15 Jahre alt, geht zur High School in Santa Barbara und hat rund 2,5 Millionen Leser ihres täglichen Newsletters. Darin greift sie US-Nachrichten genauso auf wie News aus allen anderen Teilen der Welt. Angefangen hat alles mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016. Damals war sie gerade mal 12 Jahre alt.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency.
Pretty much right after the 2016 US presidential.
Schon kurz nach der Wahl merkte ich ganz deutlich, dass sich etwas an meiner Junior High School veränderte. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sind Latinos und viele ihrer Eltern sind illegale Einwanderer aus Mittelamerika. Wir hatten das Gefühl, dass das, was in unserer Regierung passierte, riesige Folgen für uns haben wird.
In New York City, the number of anti-Semitic attacks in the last week is now up to 8. In fact, in the last year, the number of anti-Semitic hate crime complaints has shot up more than 50% in New York.
Die Anti-Immigrationstöne, die Verharmlosung von antisemitischen Übergriffen durch den Präsidenten, das alles stieß der 15-Jährigen auf. Doch da war noch mehr, was Olivia aktiv werden ließ. Sie ist Jüdin. Ihre Urgroßeltern flohen vor Pogromen aus Russland. Mit den Geschichten der Verfolgung und des Holocausts wurde sie früh konfrontiert.
I think it definitely has made me feel like I have something to fight for.
Ich glaube schon, dass mich das dazu brachte, für etwas zu kämpfen. Gerade rund um die Präsidentschaftswahlen 2016 fielen mir mehr und mehr Nachrichten auf, die sich um verschiedene antisemitische Übergriffe in den USA drehten. Ich lebe in einer sehr progressiven Stadt, die offen gegenüber Minderheiten ist. Aber sogar in meiner Schule kann man Hakenkreuze an Wänden und auf Tischen sehen. Es gibt auch immer wieder antisemitische Äußerungen an meiner Schule. Das alles war für mich ein Weckruf und hat mir das Gefühl gegeben, dass es mich auch betrifft.
Wake-up call for me and this feeling that I really have a skin in the game.
This morning, Pittsburgh prepares to bury 3 victims of the synagogue massacre. At the same time, that anti-Semitism is on the rise in America.
Olivia brachte sich mit 8 Jahren selbst das Programmieren bei. Daher hatte sie keine Probleme mit The Cram, eine eigene Seite aufzubauen. The Cram bedeutet in etwa, vollgepackt zu sein, vollgepackt mit Nachrichten eben. Und seitdem liest sie sich alltäglich durch die Nachrichten der BBC, der New York Times, von Fox News und CNN und etlicher anderer Medien. Und dann schreibt sie das, was sie für wichtig hält, in eine Sprache um, die die Generation Z versteht. Diejenigen, die in den 2020ern erwachsen werden. Denn sie sagt, bislang hätten die Älteren die Probleme, die vor allem die Generation Z betreffen werden, wie den Klimawandel, nicht lösen können. Die vielen positiven Rückmeldungen hingegen, die geben ihr Hoffnung, dass ihre Altersgenossen die eigene Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Ich habe so viel Hoffnung, denn wenn man sich die Generation Z ansieht, anstatt alles um sich herum zu ignorieren, werden sie aktiv. Das lässt mich hoffen.
Eintreten für eigene Rechte und für die Rechte anderer, Arndt Peltner über die jüdische Nachrichtenaktivistin Olivia Selzer in den USA. Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Religionsgeschichte, die schlägt manchmal erstaunliche Wolten. In Nigeria, im Stamm der Igbo, sind viele der Meinung, Juden zu sein. Sie seien der verlorene israelitische Stamm Gad. Was ist das jetzt? Die hebräische Bibel erwähnt 12 Stämme, die wurden der Bibel zufolge von den Söhnen Jakobs gegründet. 10 dieser Stämme sollen verloren gegangen sein, als die Assyrer das Nordreich Israel erobert haben. Das ist jetzt schon ein bisschen her, genau genommen 2742 Jahre. Aber ob jetzt wirklich der verlorene Stamm Gad wieder aufgetaucht ist oder nicht, In Nigeria stehen plötzlich Synagogen und da gehen Menschen hin, die sich als Juden fühlen. Katrin Gensler hat sie getroffen.
Let's go to the synagogue now. At the door of the synagogue, you also have the mezuzah.
Hagadol Ephraim Uba tritt in die kleine, schlichte Synagoge ein. Als orthodoxer Jude küsst er dabei die Mezuza, eine am Türpfosten angebrachte Schriftkapsel. Sie soll die Bewohner unter göttlichen Schutz stellen. Dann führt der Mann mit dem weißen Bart durch die Synagoge.
The seat you are seeing over there is called the Eliyahu.
Unter der Decke hängen große Stoffstücke in verschiedenen Farben. Gut 50 Besucher haben Platz auf weißen Plastikstühlen. Die Fenster sind weit geöffnet, damit etwas Wind durch den kleinen Raum weht. In Owerri, Hauptstadt des Bundesstaates Imo im Südosten Nigerias, ist es die meiste Zeit des Jahres drückend heiß. Doch genau in dieser Region sind in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Synagogen und jüdische Gemeinden entstanden. Auch Hagadol Ephraim Uba ist hier aufgewachsen. Einst war er Prediger in einer Kirche. Vor mehr als 30 Jahren trat er zum Judentum über und ist heute Vorsitzender der Vereinigung des jüdischen Glaubens.
So hier,
wir gehören zum verlorenen Stamm Israels und warten auf das Versprechen von Mose. Er soll uns ins gelobte Land führen, damit wir nicht mehr verfolgt werden. Israel wird von der ganzen Welt gehasst. Der gleiche Hass trifft auch uns. In Nigeria gibt es keinerlei Zahlen, wie viele Menschen sich zum Judentum bekennen. Die Gemeinde in Owerri hat eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Mitglieder, Kinder und Jugendliche nicht mitgerechnet. Eng verbunden ist das Judentum hier allerdings mit einer ethnischen Gruppe, den Igbo. Zwischen 30 und 40 Millionen Menschen sind Igbo. In ganz Nigeria leben gut 200 Millionen Menschen. Wie es zu der Verbindung von Judentum und Igbo kam, erklärt Obiora Ike. Ike ist in Nigeria ein bedeutender katholischer Theologe und Priester. Es ist eine Tatsache, dass Kultur und Lebensweise von Igbo und Juden verbunden sind. Deshalb gehen wir davon aus, über einen der 12 Stämme Israels, den Stamm Gad, kam das Judentum nach Afrika. Wir Igbo sind die Juden Afrikas. Befürworter dieser Theorie haben zahlreiche Beispiele parat, erläutert Obiora Ike. Darunter allerdings auch viele Vorurteile. Juden gelten vielen Menschen als clever, die Igbo auch. Juden hätten wie die Igbos ein großes Bewusstsein für ihre Kultur. Beide seien gute Geschäftsleute. Für beide sei Religion wichtig. Aufgrund dieser scheinbaren Parallelen betrachten sich viele Igbo selbst als Juden. Allerdings fehlt es an wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Viele Igbo sehen sich heute zudem als Volk ohne eigenes Land. Das sollte vor mehr als 50 Jahren erkämpft werden. Doch der Unabhängigkeitskrieg um Biafra, wie der Südosten Nigerias auch genannt wird, endete mit bis zu 2 Millionen Toten und dem Sieg der nigerianischen Armee. Bis heute klagen viele Menschen im Südosten über Benachteiligungen und Repressionen. Und es gibt Unabhängigkeitsbewegungen wie die IPOP, indigene Menschen für Biafra. Auch um das Bild der Unterdrückung zu verstärken, ziehen viele Igbo Parallelen zum Judentum. Das macht auch Prinz Emmanuel Kanu, der der mittlerweile verbotenen Bewegung IPOP angehört. Das ist es doch, woher wir kommen und wer wir sind. Wir sind die Juden aus Afrika. Man sieht das daran, wie wir beten, Gott ehren, wie wir uns kleiden. Es geht uns so sehr um das Judentum. Wir glauben daran und wir werden damit so lange weitermachen, bis Gott kommt. Dass manche Igbo zum Judentum konvertieren, ist also oft auch eng verbunden mit der Forderung nach einem unabhängigen Staat Biafra. Der 34-jährige Afraham Ben Afraham hingegen interessiert sich weniger für einen solchen Staat. Der Journalist lebt in Lagos und arbeitet als jüdischer Blogger, wie er sich selbst bezeichnet. Dafür besucht er im ganzen Land Synagogen. Afraham Ben Afraham trat vor 3 Jahren zum Judentum über. Ich wurde in eine Adventistengemeinde geboren. Mein Vater wollte, dass alle in der Familie derselben Kirche angehören. Nach seinem Tod wurden einige Katholiken, andere wurden Mitglieder in Pfingstkirchen. Das habe auch ich ausprobiert. Später bin ich aber zum Judentum zurückgekehrt. Zurückgekehrt. So sehen es viele Menschen. Das einstige Ibo-Judentum sei während der Kolonialzeit durch die christlichen Missionare verdrängt worden. Nun lebt es wieder auf. Die israelische Botschaft in Nigeria ist da offenbar skeptisch. Sie reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Das dürfte daran liegen, dass die Ibo in Nigeria aus Sicht des Staates Israel keine Juden sind. Allein die aus Äthiopien stammenden Beta Israel werden von Israel und der internationalen jüdischen Gemeinschaft als Juden anerkannt. Es ist ein heikler Punkt, denn es gibt verstreut über den Kontinent diverse afrikanische Gruppen, die sich dem jüdischen Volk zugehörig fühlen. Und anders als die Ibo wollen viele auswandern. In Israel wiederum gilt das Rückkehrgesetz. Es erlaubt seit 1950 Personen jüdischer Herkunft oder jüdischen Glaubens sowie deren Ehepartnern die Einwanderung nach Israel. Und so fragen sich skeptische Juden, wie und bei wem wurden diese afrikanischen Juden Juden? Jüdische Unterstützung für die Ibo in Nigeria gibt es allerdings auch, etwa von jüdischen US-Organisationen wie Kulanu, mit Sitz in New York. Sie baut seit 1994 ein internationales Netzwerk auf, um weltweit kleine Gemeinden zu unterstützen. Auch Afraham Ben Afraham tauscht sich regelmäßig mit der Organisation aus. Sonst mangele es nämlich oft an Unterstützung für nigerianische Juden, kritisiert dieser.
The one thing missing is the recognizing of these Igbo Jews.
Eins fehlt uns Igbo-Juden. Die Anerkennung durch die israelische Regierung. Wir werden immer dazu aufgefordert, ein Zertifikat unserer Konversion zu zeigen. Dabei sind wir jüdisch, wir haben jüdische Namen, wir beten auf Hebräisch. In der Synagoge in Owerri klingt das bisweilen aber anders. Dort gibt es nicht nur jüdische Gebete, sondern auch alte Ibo-Traditionen. Etwa das Teilen einer Cola-Nuss. Die bitterschmeckende Nuss ist platter und kleiner als ein Tischtennisball. Hagadol Ephraim Uba nimmt einige aus einem Korb. Mit dieser Nuss heißen wir hier im Ibo-Land jemanden willkommen. Sie ist ein Zeichen der Einheit. Wenn man Gästen keine Cola-Nuss anbietet, dann hat man sie nicht respektvoll begrüßt. Für Blogger Afraham Ben Afraham, der eifrig Hebräisch lernt und bald nach Israel reisen möchte, sind die Ibo-Traditionen kein Widerspruch zum Judentum, auch wenn es im ersten Moment danach aussehe. Es sei vielmehr eine Einheit von Religion und Tradition. Wenn wir uns für das Judentum einsetzen, machen wir das auch mit den wichtigsten Ibo-Traditionen. Dazu gehört die Macht der Cola-Nuss. Wenn sie also Teil des Gottesdienstes wird, macht das viel Sinn. Wir vergessen unsere Wurzeln nicht. Wir sind Israel. Wir sind Ibo. Wir sind Juden.
Wir Israel, wir Ibos und wir Jews.
Mesusa und Cola-Nuss. Viele Ibo in Nigeria halten sich für Juden. Und das hat auch politische Gründe. Katrin Gänzler hat berichtet. Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten begrüßt sie Dirk-Oliver Heckmann zur Sendung Kontrovers. Da geht es um den Umgang mit den überschüssigen Steuermilliarden. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.